Moritz, wir müssen heute mal über ein wirklich sehr ernstes Thema reden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist.
Kennst du die Stimme, oder?
Ja, das ist ein Klon, glaube ich. Klingt wirklich ein bisschen nach Fake von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler. Hat man schon mal so in KI verstehen.
Stimmt, ja. Und wovor der Bundeskanzler in dieser Videoansprache scheinbar gewarnt hat, das erklären wir gleich später. Wichtig ist klarzustellen, das ist ein Deepfake. Was wir hier gehört haben, hat er niemals so gesagt. Und wir wollen drüber sprechen in dieser Folge, was das eigentlich bedeutet für uns, wenn jeder einem Politiker beliebige Worte in den Mund legen kann. Es gibt ja Leute, die machen sich große Sorgen, was die Wirkung solcher Deepfakes angeht, mit Blick auf die vielen Wahlen, die dieses Jahr anstehen. Einer davon ist zum Beispiel der KI-Experte Professor Marco Huber von der Uni Stuttgart.
Dann können Sie sich vorstellen, dass man einem Politiker eine Rede andichtet, die er so nicht gehalten hat. Und wenn sowas zeitlich geschickt, vielleicht 5 Tage vor Abgabe der Stimme platziert was, kann das natürlich für die jeweilige Partei sehr ungut ausgehen.
Gefährden Deepfakes wie jenes Video des Bundeskanzlers am Ende vielleicht sogar unsere Demokratie, weil wir am Ende gar nicht mehr wissen, wer hat was gesagt, welche Partei steht wofür und wem können wir überhaupt noch vertrauen?
KI verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Mit KI-generierten Medieninhalten, wie wir es eben gehört haben, kann man Verwirrung stiften und andere zum Beispiel prima auf die Palme bringen. Aber kann man damit Menschen womöglich sogar dazu bringen, ihr Kreuz bei der nächsten Wahl woanders als üblich zu machen? Das wollen wir heute rausfinden, denn unsere Leitfrage lautet: Beeinflusst künstliche Intelligenz den Ausgang von Wahlen? Ich bin Ralf Krauter und Moritz Metz, unser Reporter für die heutige Folge, hat sich richtig tief eingegraben in die Materie. Hallo Moritz.
Hallo Ralf.
Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich schon als KI-Versteher, was viele aber vielleicht nicht wissen. Du betreust im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks auch den wöchentlichen Politik-Podcast. Und ich vermute mal, das Superwahljahr 2024, das wirft auch bei euch in Berlin seine Schatten voraus, oder?
Ja, auf jeden Fall schon allein hier bei uns in Deutschland. Im Mai sind in Thüringen Kommunalwahlen, am 9. Juni sind dann die Wahlen zum EU-Parlament, also noch 6 Wochen hin. Und gleichzeitig sind aber auch Kommunalwahlen in 8 Bundesländern, von Baden-Württemberg bis Sachsen-Anhalt. Im September sind Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In allen dreien ist die teils gesichert rechtsextreme AfD laut Umfragen die stärkste Partei. Darüber sprechen wir aber genauso heute wie auch über die Wahlen im November in den USA natürlich. Und es gibt weitere Wahlen in Indonesien, in Indien und Südkorea, dort auch gewählt 2024, fast die halbe Weltbevölkerung in 70 Ländern, Milliarden Menschen gehen dieses Jahr an die Urne. Und überall haben natürlich die Wahlen ihre eigenen Regeln. Und man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, natürlich beeinflusst nicht KI selbst den Ausgang der Wahlen. Es sind immer noch die Menschen, die sie als neues und sehr mächtiges Werkzeug nutzen können.
Genau, aber dass wir die Gefahr ernst nehmen müssen, dass Wahlen mithilfe von KI beeinflusst werden könnten, das belegt ja unter anderem auch der globale Risikoreport des Weltwirtschaftsforums, der im Januar veröffentlicht worden ist, denn da steht zum Beispiel drin, dass gezielt verbreitete Falschmeldung und Fehlinformation eine sehr große Gefahr für die Legitimität demokratisch gewählter Regierungen sind. Es geht also quasi ans Eingemachte der Demokratie, wenn man so will. Mhm. Mit welchen alten und neuen KI-Anwendungen in Wahlkämpfen sollten wir denn 2024 rechnen, Moritz?
Ein Hauptpunkt ist auf jeden Fall die gehypte und gefürchtete generative KI, das, was wir jetzt so seit 1-2 Jahren wirklich sehen. Da kann man Texte, Töne, Bilder, Videos erzeugen, so wie Olaf Scholz am Anfang, die täuschend echt sind. Bei Bildern ist es so, die sagen ja wirklich mehr als 1000 Worte und dringen dann auch nochmal tiefer ins Unbewusste von Menschen ein als ein Text. Und Videos, da wird in Zukunft noch mehr kommen und da werden wir auch noch lernen müssen, dass auch ein Bewegtbild fake sein kann. Es muss aber auch nicht alles schlecht sein, was KI mit Wahlen macht. Politiker können KI und Machine Learning nutzen, um vielleicht auch ihren Wahlkampf zu verbessern, besser zu kommunizieren oder auch persönliche Beziehungen aufzubauen. Aber natürlich gibt es auch Akteure mit der undemokratischen Absicht, durch Fake News, durch Desinformationen, Meinungen zu beeinflussen und so über die Wähler Einfluss auf Staaten zu nehmen.
China und Russland zum Beispiel würden mir da einfallen.
Ja, es gibt Berichte Berichte, aus denen klar wird, China nutzt KI aktiv für Wahlbeeinflussung, aber nicht nur China natürlich. Konstantin von Notz ist der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, das die Geheimdienste überblickt, der sagte der Taz, es wird immer offensichtlicher, dass Russland massiv Einfluss nimmt, selbst auf Wahlen und Referenden. Wir werden das auch bei den Europa- und Landtagswahlen erleben. Und wenn man Europa destabilisieren will, dann ist Deutschland einfach ein sehr relevantes Land. Und man muss auch wissen, China und Russland haben erklärtermaßen die gemeinsame Absicht, die globale Weltordnung zu verändern.
Ja. Das heißt, wir müssen uns eigentlich darauf vorbereiten, auch in diesem Superwahljahr, dass Russland und China verstärkt versuchen werden, das Vertrauen in Politiker und Entscheidungsträger zu untergraben und letztlich auch die gefühlte Polarisierung der Gesellschaft zu verschärfen.
Ja, und das passiert auch schon. Und der Think Tank CEMAS, die fassen es gut zusammen, typische Ziele solcher Akteure sind einerseits das Zersetzen von Vertrauen in die Demokratie, das Diskreditieren von Parteien und KandidatInnen und das Abschrecken von WählerInnen vom Wahlgang, weil man dann einfach so verwirrt ist vielleicht, dass man gar keine Lust hat mehr zu wählen. Ich will aber nochmal sagen, KI ist auch nicht nur die generative KI, sondern es gibt eben auch Spezial-KI zur Datenanalyse oder für Wahlhochrechnungen und man kann sich auch von ChatGPT in Wahlfragen beraten lassen. Davon ist aber eher abzuraten, wie Experimente und Studien zeigen. Ich habe dir aber nochmal jetzt auch eine Stimme mitgebracht, eher aus dem Bereich der generativen KI. Vielleicht erkennst du, wer das sein soll.
Namaskar Sharik ji, Namaskar Manas ji, Namaskar Omkar ji.
Schwieriger, oder?
Ja, also ich würde sagen, da höre ich indischen oder pakistanischen Akzent raus. Vielleicht Indien wäre mein Tipp.
Ja, das ist Narendra Modi, das ist der Ministerpräsident von Indien, wo ja gerade eine 6-wöchige Parlamentswahl begonnen hat. Da gibt es knapp 1 Milliarde Wahlberechtigte und Dutzende verschiedener Sprachen und Dialekte, die in Indien gesprochen werden. Und Modi versucht hier mit personalisierten Ansprachen, mit unterschiedlichen Namen jetzt hier in diesem Video, das ich von der New York Times gezogen habe, seine Wählerschaft zu erreichen. Ne? In WhatsApp-Videos, als Telefonanrufe, bei Social Media und auch in einer eigenen Modi-App. Und diese Übersetzungen und auch Stimmumformungen erfolgen durch eine KI, nicht nur bei Modi. Also die New York Times beschreibt in einem längeren Artikel auch, wie von einer Firma dann eine Art Avatar von einem Regionalpolitiker, der dann Werbung macht, auch für Modi erstellt wird. Und dann kann der in Videonachrichten Wähler individualisiert ansprechen und adressieren und sagen dann, hey Ralf, wähl du jetzt hier mal den Modi. Und es gibt dann auch noch eine App von Modi, von seiner hindu-nationalistischen Partei BJP, mit deren Hilfe dann die Millionen von Parteifunktionären Wählerdaten sammeln können, die man aber auch wirklich braucht, um die Wählerschaft genau und gezielt zu erreichen. Für KI braucht man richtig viele Daten und man kann sie dann mit so einer App richtig gut sammeln.
Boah, in diesem Ausmaß ist das schon ziemlich krass. Da sind wir ja beim Stichwort Mikro-Targeting, also dem Versuch mit KI-generierten Persönlichkeitsprofilen, bestimmte Wählergruppen dann gezielt mit den Infos zu füttern, von denen man weiß, dass man damit bei denen punkten kann. In Deutschland wäre sowas, soweit ich weiß, aus Datenschutzgründen gar nicht erlaubt. In Indien ist es aber nicht verboten.
Genau, in Indien ist da ziemlich unregulierter wilder Westen. Auch wenn Modi seinen KI-Content immerhin kennzeichnet, wird dort Datenschutz eher kleingeschrieben. Und gerade in einem Land, wo nur 3/4 der Menschen lesen können und dementsprechend auch die Medienkompetenz niedriger sein dürfte, könnte es sein, dass man einem Videoclip schneller glaubt, anstatt den Inhalt zu hinterfragen. Medienkompetenz wäre schon ganz gut an verschiedenen Stellen, weil Kritiker befürchten, dass Modi in seiner dritten Amtszeit, die er schon dann antreten dürfte, eine Hindu-Autokratie errichten möchte.
Jetzt wollen wir dem bei dieser Agenda natürlich keinesfalls unter die Arme greifen, aber wir können auch kurz festhalten, dass er natürlich klug beraten wäre, zunächst mal sein Image aufzupolieren, vielleicht um bei den Wählern zu punkten. Und das könnte er tun, wenn er schaut, wie Prabowo Subianto das gemacht hat, der Präsidentschaftskandidat in Indonesien, der gerade mit einem Erdrutschsieg die Wahl für sich entschieden hat. Hast du mitbekommen, wie der das gemacht hat?
Ja, das war dieser eher so mittelsympathische Ex-General, der früher als Militär auch mal für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gewesen sein soll. Und der sich mit generativer KI ein neues Image verpasst hat, als Cartoon-Figur, so ein knuddeliger Opa war er plötzlich. Und das kam dann super an bei den jungen Wählerinnen und Wählern.
Ja, und das nennt man interessanterweise Softfake, also dass man sich selber quasi in besserem Licht dastehen lässt mit Hilfe von KI. Das fand ich ganz spannend. Und ich habe eine Analyse im Fachmagazin Nature gelesen von Anfang April. Da kamen die Experten zu dem Schluss, dass dieser KI-beförderte Imagewandel von Prabowo Subianto eine Schlüsselrolle gespielt hat bei seinem Wahlsieg. also Softfakes, um sich selber attraktiver erscheinen zu lassen, als man ist. Das ist natürlich ein beliebtes Einsatzfeld von KI-Werkzeugen. Ein anderes ebenso naheliegendes ist natürlich, den politischen Gegner mithilfe von KI durch den Kakao zu ziehen. Sind dir da in jüngster Zeit Beispiele untergekommen, die dir hängen geblieben sind?
Ja, auch nicht so lustige Beispiele. Es gab in Bangladesch eine Geschichte, wo Rumin Fahana, eine führende Oppositionelle, mit Bikini zu sehen war. Das war ein Deepfake, aber es gab trotzdem sehr, sehr viel Empörung in diesem mehrheitlich muslimischen Land, weil, wie auch Rumin Fahana sagt, die Leute alles glauben, was sie auf Facebook sehen. Und in der Slowakei wurde letzten Herbst, kurz vor den Präsidentschaftswahlen, wurden Audios auf Facebook gestellt, wo eine KI-Klonstimme des progressiven Kandidaten behauptet hat, dass er die Wahl fälschen wolle, das soll so ein mitgeschnittenes Gespräch gewesen sein, und er den Bierpreis auch verdoppeln wolle überhaupt. Und dass das dann der entscheidende Punkt war, glaube ich nicht, aber Ministerpräsident wurde dann mit ein paar Prozent Vorsprung der pro-russische Robert Fico. Also auch da hat's, man weiß nicht genau, ob es einen Einfluss gehabt hat, aber es hat eine Rolle gespielt.
Der Verdacht steht auf jeden Fall im Raum, und Fakt ist ja auch, also mit solchen KI-generierten Falschmeldungen in Texten, Tönen, Filmen den Gegner runtermachen, das ist ein beliebtes Werkzeug, hat auch in den USA leider schon eine schlechte Tradition. Ich erinnere mich an Schlagzeilen über einen Fake-Anruf von Präsident Joe Biden, der in New Hampshire angeblich Wähler dazu aufgerufen hat, nicht zur Wahl zu gehen.
Ja, das waren so Robocalls in New Hampshire mit der Stimme von Biden. In der Folge hat dann auch die US-Kommunikationsaufsicht solche Robocalls mit KI-Stimmen verboten. Es gibt auch Fake-KI-Bilder, die Trump Arm in Arm mit lachenden, glücklichen, schwarzen Menschen zeigen, obwohl seine Politik eher nicht so sehr zum Lachen sein dürfte für sie. Die Bilder hatte dann, hat sich rausgestellt, ein Trump-Fan selbst generiert und auch gar nicht erst behauptet, sie wären real. Aber Trump hat selbst auch mal ein Video geteilt, wo ein KI-generiertes Bild von Joe Biden zu sehen ist, der gefesselt auf einer Pickup Ladefläche liegt und natürlich damit auch zur Verrohung des Klimas beigetragen. Und interessant finde ich in beiden Fällen, dass die Quelle gar nicht Trumps Team war, sondern eher autonome Fans, weil eben diese Werkzeuge allen mehr oder weniger zur Verfügung stehen.
Lass uns heute auf die Situation in Deutschland fokussieren. Also welche Form der Beeinflussung durch KI sind denn hier zu erwarten? Ich habe ein bisschen rumrecherchiert und festgestellt, also zumindest bei einer Partei ist man offenbar nicht abgeneigt zu experimentieren. Die AfD Göppingen hat auf Plakaten zum Beispiel mit einem Fake-Gesicht geworben und auch schon Fake-Bilder verbreitet von einem schwer bewachten Weihnachtsmarkt, der mit Stacheldraht umzäuntes und durch Windräder verunstalteten Feldberg, was beides überhaupt nicht stimmt. Also eine Verzerrung der Realität, um Emotionen zu schüren. Und ein Reporter vom Südwestrundfunk hat kürzlich Markus Frohnmeier mal auf diese Praktiken angesprochen. Der ist Mitglied des Bundestages und Landesvorsitzender der AfD in Baden-Württemberg. Und jetzt hör mal, was er dazu gesagt hat.
Ich glaube, es ist offenkundig, dass es KI generiert ist. Das sieht man ja auch, wenn man sich das anschaut. Aber ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz interessant. Und mal schauen, was man da an kreativen Dingen jetzt im Wahlkampf sehen kann.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Moritz, aber für mich klingt das fast schon wie eine Drohung. Ja? Und bringt mich zur Frage, also sind irreführende Fotos und Deepfakes, wie man sie zum Beispiel bei der AfD durchaus schon bewusst einsetzt, die dann über die sozialen Medien verbreitet werden, sind die eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland?
Ich will kurz zusammenfassen vorher, was andere Parteien machen. Die nutzen KI relativ wenig oder gar nicht. Und alle vom Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu befragten Parteien sagen aber auch, sie nutzen es transparent mit Kennzeichnungen. Also schreiben es nochmal dazu. Anders die AfD, sie haben KI eingesetzt, nicht nur in den von dir genannten Beispielen. Auf dem Facebook-Kanal von Maximilian Kra, das ist dieser EU-Spitzenkandidat, dessen Mitarbeiter diese Woche verhaftet wurde, mit dem Verdacht, ein chinesischer Spion zu sein. Es ist also bei dem auch auf seinem Facebook-Profil sehr vieles voller KI-generierter Bilder. Da sieht man dann ziemlich arische Menschen vor traumhaften Sonnenuntergängen. Aber die AfD, da haben auch schon Menschen mit einem KI-generierten Bild gegen Flüchtlinge gehetzt, deren Gesichter ganz hassverzerrt waren, oder man hat den Gesundheitsminister als Zombie dargestellt. Es gab auch einen Audio-Adventskalender von der AfD, wo sie Stimmen von RegierungspolitikerInnen geklont haben. Da habe ich bei uns im Hauptstadtstudio mit unserer Deutschlandfunk-AfD-Expertin Nadine Lindner auch drüber diskutiert. Sie hat in einem Deutschlandfunk-Hintergrund ausführlich über die Rhetorik, über die Schauplätze und die Kommunikationsstrategien der AfD berichtet. Das kommt auch in unsere Shownotes. Fazit, man kann der AfD Stand heute nicht vorwerfen, sie machen was Illegales, aber sie nutzen KI definitiv ruchlos als andere Parteien, als eine Art Übersteigerung der Realität, um Aufmerksamkeit zu kriegen und um Bilder im Kopf zu verpflanzen. Und man weiß ja ohnehin, dass KI besser Klischees produzieren kann als verlässliche Fakten. Und das macht sie eben zu so einem guten Werkzeug für Desinformation.
Und diese Desinformation wird dann quasi massenhaft über soziale Medienkanäle an die Userinnen und User ausgespielt.
Und ein ganz zentraler Ort ist da die Plattform TikTok, die in den USA verboten werden könnte und die auch hierzulande massiv von der AfD bespielt wird. Es gibt eine neue Jugendstudie gerade von dieser Woche und die sagt, wäre kommenden Sonntag Bundestagswahl, wäre bei den Menschen zwischen 14 und 29 Jahren die AfD die stärkste Partei. Und das liegt sicher auch an TikTok, wo die AfD mehr Likes hat als alle anderen Parteien zusammen. Der rechtsextreme Martin Sellner sagt, diese neue Technik gibt uns eine Waffe an die Hand, um die Säulen des bestehenden Systems wegzuschlagen.
Welche Rolle spielen KI-gesteuerte Agenten, also Bots, die dann diese Meldung in den sozialen Medien weiterverbreiten?
Also offenbar wissen diese Trollfarmen, die die Plattform X, ehemals Twitter, so stark geflutet haben, dass viele da jetzt weggegangen sind, schon ganz gut, wie man KI auch dort anbinden kann. Es gab bei X öfters so Threads, wo dann massenhaft stand, übersetzt, als KI-Sprachmodell kann ich keinen unangemessenen oder verletzenden Inhalt produzieren. Und da stand dann einfach als Tweet drunter. Man kann da vermuten, dass da eine KI direkt an X rangeflanscht wurde, um automatisch massenhaft Desinformationen zu produzieren, Fake-Profile, die dann Fake-Inhalte raushauen, automatisiert. Aber dann manchmal kam nur eine Fehlermeldung raus. Da kann man sich fragen, wie viel ist dann überhaupt da noch echt von diesen ganzen Hassdingen auf X? Ich finde es auch ein bisschen unfreiwillig lustig, falls es nicht aber auch wiederum ein Fake ist. Man muss das ja immer alles doppelt und dreifach hinterfragen.
Okay, aber immerhin deutet die Geschichte, die du gerade erzählst, ja darauf hin, dass man sich bei OpenAI dann auch der Missbrauchsgefahr bewusst ist und immerhin versucht, Vorsichtsmaßnahmen einzubauen.
Ja, aber ob das jetzt genug ist? Also es gibt auch noch einen anderen krassen Motor für Desinformation, das ist die Messaging-App Telegram, wo man einfach Gruppen mit hunderttausenden Mitgliedern und Kanäle mit wirklich unbegrenzt vielen AbonnentInnen anlegen kann. Das ist also letztlich auch Social Media, aber dort kann wegen der Verschlüsselung und dem Unternehmenssitz in Dubai auch kaum Kontrolle stattfinden. Und ziemlich tricky an den Telegram-Kanälen ist, im Gegensatz zu TikTok ist es ja ein Messenger, eine App, über die viele auch mit ihren Freunden, mit ihrer Familie oder ihrem Sportverein kommunizieren. Das ist also persönlicher und direkt und man nimmt, man könnte es so sagen, mit Telegram die AfD mit ins Wohnzimmer, mit ins Bett und aufs Klo, wenn man denen dort folgt.
Lass uns nochmal zurückkommen, Moritz, auf das Micro-Targeting, hatten wir vorhin ja schon mal kurz erwähnt. In den USA spielt das schon länger eine wichtige Rolle. Das wissen wir seit dem Skandal 2016 um Cambridge Analytica, wo ja Daten von Millionen Facebook-Nutzern illegal abgezogen wurden, um Persönlichkeitsprofile von US-Wählerinnen zu erstellen, die dann eben gezielt mit Wahlwerbung adressiert wurden, die für sie maßgeschneidert war. Auch bei der Brexit-Kampagne in Großbritannien hat dieses Micro-Targeting eine wichtige Rolle gespielt. Wie viel KI steckt da eigentlich drin?
Also Micro-Targeting, das sind Techniken mit einer anderen Form von KI. Ich würde sagen Machine Learning, die eben aus großen Datenmengen dann ihre Erkenntnisse ziehen kann. Das machen auch die Werbenetzwerke, die dir Online-Werbung präsentieren, wenn du den Browser aufmachst und auf eine Zeitungsseite gehst beispielsweise. Die Technik ist da wegen der großen Profitmöglichkeiten in dieser Industrie wirklich sehr, sehr ausgefuchst. Und diese Tracking-Targeting-Netzwerke wissen dank Cookies und Co. verblüffend viel über uns. Manchmal vielleicht sogar mehr, als wir selbst über uns wissen und schaffen dann eben Online-Reklame, die automatisch genau auf die einzelne Person zugeschnitten ist. Und krass wird es werden, wenn da aber jetzt nicht nur Ads ausgespielt werden, sondern wirklich ganz politische Botschaften oder Social Media Content, der extra für dich KI generiert wurde.
Zum Beispiel eine Videoansprache des Bundeskanzlers, speziell für mich maßgeschneidert.
Zum Beispiel, so wie in Indien, das ja eigentlich schon passiert. Und jetzt stell dir aber so dystopische Online-Magazine oder auch Social Media Bots vor, die Wünsche von dir eigentlich genauer kennen, als du sie selbst kennst und dir dann eine passende Geschichte generieren aufgrund von Machine Learning, die dir ein Video bauen, das du schauen willst und dich dann sozusagen passend damit aber auch überreden können. Das wäre so ein hart abhängig machender Entertainment-Tropf, an dem man dann hängt mit KI-generierten Inhalten, dass man von dem wahrscheinlich noch schwerer wegkommt als von diesen kurzen Videos auf TikTok.
Okay, das klingt echt creepy. Also mein Gefühl wäre, solche Methoden zur Wahlmanipulation, die haben ja echt das Potenzial, die Fundamente der Demokratie letztlich auszuhöhlen. In Deutschland gibt es sowas aber bisher zum Glück nicht, oder?
Nee, also nicht in diesem Maße. Ich würde trotzdem sagen, jein, weil bei den Bundestagswahlen 21 hat das ZDF-Magazin Royal alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, untersucht. Und es war so, dass die alle im Wahlkampf 2021 auf Facebook auch Targeting genutzt haben, um personalisierte Werbung an kleine Personengruppen auszuspielen. Und zum Beispiel hat dann die FDP Facebook-Werbung geschaltet, die sich gegenseitig widerspricht. Der eher grünen Öko-Zielgruppe wurden dann so Ads für mehr Klimaschutz und staatliche CO2-Limits angezeigt. und der Zielgruppe Vielreisende, da gibt es etliche kleine filigrane Zielgruppen, der sagte die FDP, keine staatlichen Maßnahmen, Freiheitseinschränkungen oder Verbote, gerade bei großen Herausforderungen wie dem Klimawandel. Also
krass, also da muss ja das Herz jedes Wahlkampfstrategen höher schlagen, wenn ich mit Microtargeting quasi ein Werkzeug habe, um jedem potenziellen Wähler genau das zu versprechen, was er wahrscheinlich hören will.
Ja, aber in Deutschland ist man trotzdem vergleichsweise zurückhaltend mit generativer KI, die individuell ausgespielt wird. Das hat mir Dr. Simon Kruschinski gesagt, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz.
Wenn wir uns aktuelle Untersuchungen anschauen, steckt der strategische Einsatz von KI, gerade was die Erstellung von Parteiwerbung in Deutschland angeht, noch in den Kinderschuhen. Also das heißt, es gibt viele offene Fragen rund um rechtliche und auch ethische Konsequenzen, die aktuell bei den Parteien diskutiert werden und deswegen wir aktuell noch eine große Zurückhaltung in diesem Bereich sehen.
Und der Grund für die Zurückhaltung bei Microtargeting mit KI, das liegt an dem Aufwand, an den Kosten und Erträgen. In Deutschland braucht man das Geld erstmal für den klassischen Wahlkampf, da investiert man eher in grobe, weit gestreute Anzeigenkampagnen. Es liegt aber auch an deutschen Regeln und Gesetzen und man hat eben zu wenig Daten, zu wenig Ressourcen für individuelle Daten und das Testing, sagt Simon Kruschinski, der das ausführlich untersucht hat.
Das klingt jetzt erstmal beruhigend, aber ist das vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm, die wir da jetzt erleben? Denn ich weiß auch, es gibt ja durchaus Fachleute, die warnen, der Vormarsch von KI untergräbt die Fundamente der Demokratie viel grundlegender, als den meisten bewusst ist.
Ja, und da habe ich jetzt auch noch was Krasses. Das ist ein Interview mit dem Computersoziologen Dirk Helbing. Der hat im österreichischen Standard eine These aufgestellt. Der sagt, dass die Kombination von Profiling, Scoring und Targeting drei Grundpfeiler unserer Demokratie erschüttert hat. Und zwar die freie Wahl, die geheime Wahl und auch das Prinzip eine Person, eine Stimme. Weil es ist ja so, die geheime Wahl wird ausgehebelt, weil man mithilfe der Daten präzise erraten kann, was eine Person wählen wird. Es ist also eigentlich vorhersehbar, wenn du das Profil von jemandem kennst und sein Surfverhalten beispielsweise. Und dann kann man eben anhand von den Eigenschaften und den Vorlieben der Personen, die man auch kennt, Microtargeting betreiben und möglicherweise die Menschen manipulieren mit zugeschnittenen Aussagen. Und das heißt dann auch, die freie Wahl ist in Frage gestellt, weil eben manche, die am meisten Geld investieren, dann sowas wie Stimmenkauf betreiben können über Microtargeting. Und Dirk Helbing sagt, so war die Demokratie nicht gedacht, dass wer mehr Geld investiert, dann auch mehr Stimmen bekommt.
Ich habe das Interview mit Dirk Helbing auch gelesen, fand das super spannend. Und er sagt da nämlich unter anderem, im Grunde ist Targeting nichts anderes als eine moderne Waffe im Informationskrieg. Also er sagt, die Auswüchse der Digitalisierung, die wirken zersetzend auf die Demokratie. Und ich finde, das ist echt ein ziemlich alarmierender Befund. Muss man mal so sacken lassen, ne? Jetzt haben wir über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie KI im Wahlkampf zum Einsatz kommen kann. Also Microtargeting, Social Bots, Deepfakes, die den Gegner schlecht machen, Softfakes, die mich selbst besser dastehen lassen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Moritz, ist die Frage, was weiß die Wissenschaft eigentlich drüber, in welchem Ausmaß diese Form der Einflussnahme mit KI den Ausgang von Wahlen wirklich beeinflussen können?
Man weiß dann noch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt dann so Detailfragmente. Zum Beispiel hat man jetzt rausgefunden, dass ein Chatbot einen Menschen gut überzeugen kann von einem politischen Inhalt, genauso gut wie ein Mensch das auch könnte. Wenn aber der Chatbot noch mehr persönliche Daten über den Menschen, der zu überzeugen ist, hat, dann kann das tatsächlich sogar noch besser als ein Mensch. Ansonsten ist man aber in der Forschung noch nicht so richtig weit, logischerweise, weil das alles erst gerade passiert. Das hat mir auch Simon Kruschinski von der Uni Mainz gesagt.
So wie die Parteien sich am Anfang des Einsatzes befinden wir uns in der Wissenschaft ebenfalls gerade am Anfang, um überhaupt eine Auskunft darüber geben zu können. Und deswegen ist aktuell noch nicht viel in einem reellen Wahlkampfkontext gemessen worden. Bei der Europawahl machen wir das, bei der US-Wahl wird es viele Forscherinnen und Forscher geben, die das machen. Und deswegen wissen wir dann danach leider erst mehr darüber.
Ich habe auch noch Artikel von Forschern aus Oxford, Zürich und Paris gefunden, die sagen, dass die Sorge vor allzu viel KI übertrieben sei und dass ein bisschen zu viel Panik gäbe gerade darüber. Und Clara Helming von der NGO Algorithm Watch, die hat das auch genau beobachtet und sie ergänzt noch in einem Punkt.
Es gab ja dieses Jahr schon ein paar Wahlen. Ich glaube, wir hätten es mitbekommen, wenn da die Deepfakes so entscheidend auf die Wahl gewirkt hätten, dass jemand anderes gewinnt zum Beispiel. Also das sehen wir bisher noch nicht. Aber dass diese Polarisierung in Social-Media-Algorithmen, dass die politische Debatten beeinflusst, das wissen wir schon lange. Und da ist es aus unserer Sicht an der Zeit, dass wir Tech-Unternehmen zur Verantwortung ziehen, denn deren Geschäftsmodelle basieren ja eben darauf.
Also Fazit, in einem Jahr wissen wir mehr, aber auch die Tech-Unternehmen haben natürlich einen Einfluss, weil ihre Plattformen auf Aufmerksamkeit und damit auch auf Polarisierung ausgelegt sind.
Ja, also die Konzerne stärker in die Pflicht zu nehmen, das wäre ja sicher eine gute Idee, denn die haben uns den ganzen Schlamassel ja letztlich eingebrockt. Was tun die denn bislang, um die Gefahr in den Griff zu bekommen, dass ihre KI-Systeme missbraucht werden könnten, um den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen?
Da passiert was, aber Kritiker sagen zu langsam. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben im Winter 20 große Internetkonzerne den Munich Tech Accord unterzeichnet, eine Vereinbarung, mit der sie auch Fake News bekämpfen wollen, KI-generierte politische Inhalte aufspüren und dann irgendwie damit umgehen wollen. Google hat gerade einen Strategiewechsel angekündigt, Pre-Bunking statt Debunking. Die wollen auch eine Videokampagne starten und schon vorab informieren, was alles Fake News sein könnten. OpenAI und auch andere wollen Wasserzeichen einbauen in ihre Bildgeneratoren. Es gibt natürlich auch noch von der Europäischen Union den AI Act, der jetzt in den nächsten 2 Jahren langsam in Kraft tritt und der dann auch festlegt, dass Bots sich nicht als Menschen ausgeben dürfen, KI-generiertes nur mit Hinweis darzustellen ist. Das ist aber zu den Europawahlen relativ knapp, auch wenn dann jetzt schon politische Werbung durch Online-Dienste gekennzeichnet werden muss. Das wird geregelt im Gesetz über digitale Dienste der EU.
Das finde ich gut, dass sich da einiges tut, weil ich bin auch schon überzeugt, wir sollten uns als Gesellschaft wappnen gegen mögliche Angriffe. Und die müssen ja übrigens gar nicht immer von rechts kommen. Das anfangs eingespielte Deepfake-Video von Olaf Scholz, das wurde von einem linken Politkollektiv in die Welt gesetzt. Mhm. Zentrum für politische Schönheit heißt das. Und das wollte mit diesem KI-Video den Eindruck erwecken, dass die Bundesregierung jetzt wirklich ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstrengt, was sie bislang nicht tut. Also die spannende Frage ist schon, wem können wir da letztlich noch vertrauen? Und das perfide, Moritz, an diesen Falschinformationen und Deepfakes ist ja auch, Vertrauen aufzubauen dauert Jahre, es zu zerstören, das geht relativ schnell. Also letztlich ist es auch so, dass die Feinde der Demokratie eigentlich durch KI dann immer im strategischen Vorteil sind, oder?
Ja, es gibt dieses Bild, mit Nazis diskutieren, das ist so wie Schachspielen mit einer Taube. Die wirft einfach die Spielfiguren um und kackt danach dann noch aufs Spielfeld. Ne? Also das ist wirklich total schwierig, Sachen aufzubauen. Und ein Aspekt, der mir immer wieder einfällt, sind die Punkte vom Forscher und Netzdenker Aviv Oweida, der mal über die Folgen von Fake News und Deepfakes gesagt hat, dass wenn eigentlich alles KI-generiert sein könnte, dann erleben wir eine Realitätsapathie und eine Realitätszersplitterung, weil keiner mehr irgendjemanden traut und einfach nur das glaubt, was man eigentlich selber schon ohnehin glaubt und das Vertrauen ins andere verliert. Aber willst du mal was Positives hören?
Oh ja, das wäre super, sehr gerne.
Taiwan, wir gucken jetzt nach Taiwan. Da war ja auch schon eine Präsidentschaftswahl in diesem Januar und die stand sehr unter chinesischem Desinformationsfokus und gewonnen hat trotzdem die Demokratische Fortschrittspartei, nicht die pro-chinesische Partei. Und dort kennt man die Flut von Falschinformationen schon sehr lange und hat eben versucht, Desinformation zu blockieren, zu verbieten, aber es hatte wenig Erfolg und doch hat man was gelernt. Aus der Pandemie nämlich. Der Trick ist, positive, gute, schnelle Gegeninformationen schnell rausblasen. Auch PolitikerInnen, die viel sozusagen vorab schon posten und auch viele Fact-Checking-Organisationen und auch eine Zivilgesellschaft, die sich in Taiwan stark engagiert.
Stichwort Faktenchecks, da ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal an eine Folge vom August zu erinnern von KI Verstehen, wo wir uns mit KI-Werkzeugen zur Bildmanipulation und Deepfake-Detektion ausführlich befasst haben. Also zieht euch die gerne nochmal rein, damit ihr den Rattenfänger nicht auf den Leim geht. Moritz, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, was du zusammengetragen hast, bleibt bei mir Folgendes hängen. Also die Antwort auf unsere Leitfrage, beeinflusst KI den Ausgang von Wahlen, die lautet ja. Zumindest hat sie das Zeug dazu und mancherorts tut sie das auch schon und in Deutschland künftig vielleicht auch, wenn wir nicht gegensteuern. Siehst du es auch so?
Ja, ich sehe das so. Ich bin trotzdem optimistisch. Die Demokratie ist über 2500 Jahre alt und sie wird jetzt auch nicht sterben, aber wir müssen sie auf jeden Fall härten und deswegen müssen wir lernen, uns gut zu informieren, echte Nachrichten von falschen zu unterscheiden. Wir müssen auch als Medien vertrauenswürdig bleiben und positiv und die Social-Media-Konzerne, die KI-Konzerne müssen wirklich auch gesetzlich gezwungen werden, sich anständig zu kümmern, noch mehr als jetzt und wir sollten auch Medienkompetenz noch größer schreiben an den Schulen, aber eigentlich für alle Altersgruppen und uns vielleicht auch zivilgesellschaftlich, ehrenamtlich engagieren, damit Fake News, Desinformation keine Chance hat.
Stimme allem zu, Moritz. Und mir kam bei den Recherchen für diese Folge nochmal Steve Bannon in den Sinn, dieser unselige Vordenker und dieses Sprachrohr der amerikanischen Ultrarechten. Ja, ja. Der sagte mal, Die wahre Opposition sind die Medien und um sie zu bekämpfen, überfluten wir den Informationsraum mit Müll. Also im englischen Zitat sagt er, the best way to deal with them is to flood the zone with shit.
Okay.
Und diese Strategie, das Feld mit brauner Gülle zu fluten, die wird dank KI in wachsendem Maße umgesetzt werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ich fürchte, da werden wir echt noch einiges zu sehen kriegen in diesem Superwahljahr 2024. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist, eigene Meinung bilden und sich nur auf Infos verlassen, wo man dem Absender wirklich vertrauen kann. Also zum Beispiel dem Deutschlandfunk und dem coolen Team von KI Verstehen.
Und wir haben nächste Woche in KI Verstehen ein schönes Thema, was damit auf eine positive Weise zu tun hat. Da spreche ich nämlich mit Fedi über KI auf dem Acker, wie künstliche Intelligenz die Landwirtschaft verändert. Den kann man auch ein bisschen fladden, den Acker. Da wächst dann wenigstens Gemüse raus.
Okay, da geht es aber nicht um braune Gülle, hoffe ich, genau. Wenn ihr da draußen die Dinge ganz anders seht als wir oder genauso wie wir, lasst uns wissen. Schickt uns eure Anregungen, Fragen und Ideen per Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder meldet euch per Signal oder WhatsApp unter 0152 59529753. Unser Hörer Stefan Dege zum Beispiel hat das getan und uns nach der letzten Episode über fiese Computerviren, die Chatbots verbreiten könnten, einen Romanentwurf von ChatGPT geschickt. Wie cool ist das denn? Also da taucht eine begabte junge Wissenschaftlerin namens Eva auf und rettet mal eben die Welt vor bösen Cyberkriminellen. Und das Beste dran ist, diese Geschichte hat ein Happy End. Danke dafür, Stefan.
Danke, wünsche ich uns auch hier.
Ja, Moritz, danke dir für deine Recherchen. Super spannend, was du zusammengetragen hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Und hier noch ein Hörtipp aus der Deutschlandfunk Systemfragen-Redaktion.
Wir haben viel gekämpft. Deswegen, ich habe fleißig durchgelernt.
Wir schaffen das. Nur wie? Eine vierteilige Reihe über die Chancen und Schwierigkeiten der Integration.
Wir als Team haben uns hier gesagt, Migration, Flucht, das ist echt alles so negativ besetzt, auch öffentlich. Dabei gibt es hier doch so viel zu lernen, so viel Wissen auch aus der Forschung.
Wir haben uns überlegt, dass wir bei denen nachfragen, die das Ankommen erlebt haben in Deutschland und haben da eine Familie gefunden, die aus Armenien zu uns gekommen ist. Und anhand dieser Familie erklären wir eben, wo sind Reibungsverluste, wo treffen die auf Probleme, und mit Hilfe aus der Forschung und der Wissenschaft erklären wir dann, ja, wie kann man denn diese Probleme angehen? Was kann man da vielleicht besser machen?
Integration. Wir schaffen das. Nur wie? Alle Folgen in der DLF Audiothek-App.